Nun kommen wir zu dem Thema Gaben und Dienst. Und dabei denken wir an die Gnadengaben und den Dienst für Jesus Christus als Gottes Kinder. Ich möchte aber, bevor ich auf einen Text im Römerbrief eingehe, aus der Apostelgeschichte lesen, und zwar aus Kapitel 19. Der Apostel Paulus war ein Missionar. Und als Missionar hat er evangelisiert. Er hat seine Botschaft von Jesus Christus bekommen, aber sicherlich wird er auch Anweisungen bekommen haben, wie man diese Botschaft auszurichten hat. Er evangelisiert, und wenn Menschen dann zum Glauben kommen, weiß er, wie sie aufzubauen in der Gnade Gottes und im Wort Gottes. Ich will also zweierlei tun. Ich will zeigen, wie evangelisiert wurde, und ich will zeigen, wie das in der Gemeinde aussah, wenn aufgebaut wurde, wenn Gnadengaben da waren, die eingesetzt werden sollten, und wie gedient wurde. Also zuerst die Apostelgeschichte, Kapitel 19. Wir beginnen zu lesen mit Vers 8, nur die Verse 8, 9 und 10. Und er, Paulus, ging in die Synagoge, das ist das Gotteshaus der jüdischen Gemeinde, und trat öffentlich auf, 3 Monate lang, indem er Gespräche hielt und sie betreffs des Königreiches Gottes zu überzeugen versuchte. Hier wird ein Wort gebraucht im Grundtext, das vielleicht nicht so leicht zu übersetzen ist. Ich habe die Schlachterübersetzung vor mir, und da übersetzt er Gespräche führen. Das Wort, glaube ich, das hier gebraucht wird, könnte mit unserem deutschen Wort Dialog verwandt sein. Das ist natürlich ein Gespräch. Aber es könnte sich auch auf Vorträge beziehen. Es ist wie wenn man als Vortragender gleichsam mit der Zuhörerschar ein Gespräch führen würde, die wir Gottes Wort ausrichten. Wir versuchen, gleichsam in Kontakt zu kommen mit unseren Zuhörern. Und auch wenn sie nicht antworten, wollen wir doch verbunden sein, und wir fragen uns, was man wohl auf das, was man gerade sagt, denken und antworten würde. Wir versuchen also, die Zuhörer mitzunehmen. Und in Gedanken findet in einer gewissen Weise ein Gespräch statt. Aber es dürfte sich hier, was die äußere Form betrifft, um Vorträge handeln. Also, er verkündet in der jüdischen Gemeinde, das war seine Sitte, seine Gewohnheit, wenn er an einen neuen Ort kam, dann fragt er sich, ob es dort Juden hat und ob diese Juden eine Anbetungsstätte haben. Manchmal haben sie ein Haus, es kann aber auch vorkommen, dass sie noch kein Haus haben, aber doch eine Gebetsstätte. So war es in Philippi. Dort waren einige, die hatten eine Gebetsstätte, und dort traf Paulus sich dann auch ein und hat mit ihnen gesprochen. Hier hatten sie ein Haus, man nannte sie eine Synagoge, und er führt Gespräche oder trägt vor, in Betreff des Reiches Gottes, das heißt des Königreiches Gottes. Wenn Paulus evangelisiert, dann verkündet er das Königreich. Manchmal tendiert man, einen Unterschied zu machen zwischen Gemeinde und Königreich. Gerade heute, hier im Seminar, kam diese Frage auf in Bezug auf die Gemeinde und Königreich und Braut. Nun, die Gemeinde ist die erste Form des Königreiches. Es kommt dann auch später das Königreich im tausendjährigen Reich. Aber es geht darum, dass Gott hier auf der Erde König ist. Und das ist er zuerst in der Schar derer, die an Jesus Christus glauben. Wenn Paulus evangelisiert, wenn die ersten Missionare evangelisiert, dann verkünden sie die Herrschaft Gottes. Gott herrscht in Jesus Christus. Christus ist gen Himmel gefahren, sitzt zur Rechten Gottes als König, als Herrscher. Und nun will er in den Herzen herrschen. In dem Buch, das vielleicht bekannt ist, dem einen oder anderen, es heißt Ben-Hur. In der Bibel haben wir ja einen Mann namens Hur, der mit Aaron zusammen die Arme des Mose stützt, wenn er auf den Berg geht, um zu beten, während Josua gegen Amalek unten kämpft. Ben-Hur heißt Sohn des Hur. Das ist natürlich ein anderer Mann und es ist eine Geschichte. Es handelt sich hier beim Autor um einen Mann, der früher ein Gegner des Christentums war. Und man wurde sich einig, ein Buch zu schreiben gegen das Christentum. Und als dieser Mann anfing, die Bibel zu lesen und das Christentum zu studieren, das er eigentlich nicht sehr gut kannte, dann hat er sich bekehrt. Er hat Jesus Christus besser kennengelernt und war nicht mehr gegen ihn eingestellt, sondern hat ihn anerkannt als seinen persönlichen Herrn und Retter. Und anstatt dann ein Buch zu schreiben gegen das Christentum, hat er ein Buch geschrieben, um Jesus Christus als Erlöser herauszustellen. Es ist ein recht umfangreiches Buch, ein sehr interessantes. Ben-Hur ist ein Jude, der aber dann zu einem Eiferer wird für die Sache Israels. Er will gegen die Römer kämpfen und will Israel befreien. Also er ist ein Zelot, ein Eiferer für Israel. Und dann trifft er einen der sogenannten Könige, die bei der Geburt Jesu vom Osten gekommen waren, um anzubeten. Und dieser ist immer noch am Leben, viele Jahre später, während jetzt Jesus schon erwachsen ist und Jesus geht als Lehrer einher im Lande und lehrt. Ben-Hur ist ganz begeistert von Jesus und er denkt sich, das würde ein guter König geben. Und er hofft sich nun, dass dieser Jesus sich dazu herlässt, dass er als König eingesetzt wird und dass sie dann endlich von Rom frei werden. Und dann entsteht ein Gespräch, als Ben-Hur diesen alten Mann Gottes, so kann man ihn betrachten, ins Gespräch kommen. Und dieser ältere Mann, der Jesus als Kind gesehen hatte und ihn angebetet hatte, sagt zu Ben-Hur, er dürfte auch Juda geheißen haben, Juda, Jesus ist König. Er will auch König sein, aber er will nicht König sein jetzt im Lande. Er will König sein in deinem Herzen, da will er herrschen. Jesus Christus ist ein König, aber er will heute König werden in Herzen. Da richtet er sein Herz, sein Reich auf. Und daran denkt Paulus, wenn er den Namen des Herrn Jesus verkündet. Er weist hin auf die alttestamentlichen Texte und zeigt, dass dieser Messias kommen sollte als König. Aber er weist auch darauf hin, wie Jesus ja es auch selbst getan hatte, dass dieser Messias sterben musste, so war es verheißen. Und dann ist er auferstanden, gen Himmel gefahren, und nun richtet er sein Reich auf in einzelner Herzen. Und wenn diese zusammenkommen, dann ist Gott König in ihrer Mitte, er ist Herr. So war es in der ersten Gemeinde. Man hielt sehr viel von Jesus, er war der Herr, der König in der Gemeinde. Wenn also evangelisiert wird, dann spricht man von der Königsherrschaft Christus, des Christus. Das sollte uns eine Lektion sein. Wenn wir die Botschaft von Jesus weitergeben, dann geht es darum, dass Jesus Herr wird im Leben eines Menschen. Und dass ein Mensch seine Auflehnung gegen Gott aufgibt und unter die Herrschaft Jesu Christi kommt. Deshalb muss man Buße tun, umkehren von der Rebellion vom eigenen Weg und sich beugen und sein Leben Jesus hingeben. Man muss glauben, man hat zu glauben an die Vergebung der Sünden, die Jesus für uns erworben hat, aber dann Jesus gleichsam als König krönen im eigenen Leben. Paulus tut das. Er sagt dann auch, er schreibt an die römischen Christen, wenn du mit deinem Munde bekennst, Jesus sei Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hatte, nachdem er ja gestorben war, für unsere Sünden, dann wirst du gerettet werden. Das war der Weg der Rettung. Glauben im Herzen an einen gestorbenen und auferstandenen Jesus. Jesus heißt, Gott ist es, der rettet. Und wenn man glaubt, dass dieser Retter Gott in Menschengestalt Herr sein soll in seinem Leben, dann wird man gerettet. Kein Wunder, dass man die Botschaft von Jesus Christus die Botschaft vom Königreich nennt. Also diese Botschaft richtet er aus in der jüdischen Gemeinde. Aber nicht immer nimmt man diese Botschaft an. Oft tut man es. Oft sind es einige und andere widerstehen. So war es auch hier. Er versuchte zu überzeugen. Er brachte Argumente hervor, warum man Jesus anerkennen sollte, warum er auferstanden sein sollte, warum er jetzt herrschte und warum er Herr sein wollte. Er versuchte Menschen von der Wahrheit dieser Christusbotschaft zu überzeugen. Dann heißt es weiter in Vers 9, da aber etliche verstockt blieben, ihre Herzen waren nicht zu erwärmen für Jesus. Sie konnten nicht überzeugt werden. Sie blieben hart. Sie blieben unnahbar mit der Botschaft. Da aber etliche verstockt blieben und sich nicht überzeugen ließen. Sie wollten nicht glauben, sondern den Weg vor der Menge lästerten, trennte er sich von ihnen. Wenn es so weit kommt, dass man sogar öffentlich gegen die Botschaft spricht, dann meint Paulus, genötigt sein zu müssen, aufzuhören und weiterzuziehen. Paulus hat offenbar keine besonderen Evangelisationen geplant, sondern er hat einfach Gelegenheiten wahrgenommen, dort, wo er sie bekam, die Botschaft auszurichten. Er kommt einfach in eine Synagoge und sitzt dort an einem Samstag, denn dann hatten ja die Juden ihren Gottesdienst. Und dann wird er eingeladen, so erfährt man das in Kapitel 13, wird er eingeladen, ein Wort zu sagen. Offenbar konnte man an der Kleidung und irgendwie erkennen, dass er ein Lehrer war. Dann ruft man ihn nach vorn und er möchte doch bitte ein Wort an die Gemeinde ausrichten. Das war die jüdische Gemeinde. Und dann konnte man eingeladen werden, am nächsten Samstag wieder zu sprechen. Vielleicht konnte man auch während der Woche noch Versammlungen halten. Das wurde dann spontan wohl abgemacht. Und hier war es so, dass er hier 3 Monate lang verkündet hat. Wir wissen nicht, wie oft in der Woche. Nun gibt es einige, die öffentlich dagegen sprechen und sie lästern. Das heißt, man spricht übel davon. Lästern heißt übel sprechen. Trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Gespräche in der Schule des Tyrannus. Er schlägt nun einen neuen Weg ein. Einige haben sich schon bekehrt. Das werden wohl Juden gewesen sein. Sie heißen hier Jünger, Das heißt, sie haben sich entschlossen für die Nachfolge Jesu. Sie sind jetzt Jünger Jesu geworden, wie Petrus und Johannes und Jakobus und die anderen ja einmal Begleiter von Jesus geworden waren. Sie waren Christen geworden. Und nun nimmt Paulus diese jungen Christen, die eben zum Glauben gekommen sind, in den letzten 3 Monaten und geht in einen anderen Saal, um dort weiterzumachen. Das dürfte ein Vorlesungssaal gewesen sein, wo man öffentliche Lehrvorträge halten konnte. Sie gehörte einem Mann namens Tyrannus und Paulus darf nun diesen Saal benutzen. Es gibt eine Überlieferung über diese Zeit. Man erzählt uns, dass Paulus über die Mittagszeit die Vorträge gehalten hat. Er wird wohl nebenbei noch gearbeitet haben müssen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wir erfahren davon an anderer Stelle. Und dann über die Mittagszeit, wann die Arbeitspause war, die dürfte länger gewesen sein in dieser heißen Gegend, also einige Stunden. Und Paulus lässt sich nicht durch diese Wärme um die Mittagszeit abhalten. Er nimmt die Gelegenheit, Menschen einzuladen, um hier jetzt Vorträge zu halten. Nun heißt es, er nimmt die Jünger mit. Das wird wohl so gewesen sein, dass er diese Jünger Jesu zunächst in diesem Saal persönlich unterwiesen hat. Das wird die Nacharbeit gewesen sein. Mit anderen Worten, er ist der Hirte der kleinen Christenschar. Das ist die Gemeinde Jesu. Sie wurde nicht organisiert, das hat man damals nicht so gemacht. Sie waren einfach Christen. Und Paulus ist natürlich ihr erster Hirte. Und er führt sie ein in die Wahrheiten Gottes, in die Wahrheiten Jesu als Erlöser und König. Aber es kommen andere hinzu. Wie wissen wir nicht, vielleicht wurden sie eingeladen, wie ich eben sagte, aber vielleicht haben sie eben davon gehört und kamen von selbst. Wir wissen ja, wie das ist, Menschen sind neugierig, aber sie können auch eingeladen worden sein von diesen jungen Christen aus Ephesus, die natürlich daran interessiert waren, dass ihre Kameraden, ihre Arbeitskollegen, ihre Verwandten auch zu Jesus finden könnten. Auf jeden Fall scheint sich die Schar vergrößert zu haben. Da lesen wir in Vers 10, das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Paulus war ein Apostel, der seine Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen hatte und damit diese Botschaft beglaubigt werden konnte, hat Gott übernatürliche Zeichen getan durch solche Apostel. Paulus ist ja Apostel, genau wie Petrus und Johannes und die anderen. Aber da hört es dann bald auf mit diesen Wundern. Lange geschieht so etwas nicht. Hier ist das noch der Fall gewesen. Also Paulus verkündet. Und dann heißt es, so dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten. Das Wort des Königs, Jesus. Die Botschaft von Christus. Was ist das für ein Asien? Das ist nicht das Asien, von dem einige von Ihnen vielleicht kommen. Dem Kontinent Asien, jenseits von Europa. Das ist eine Provinz, die in der heutigen Türkei liegt. Ephesus lag an der Westküste dieses Landes, das damals noch nicht die Türkei hieß, und das Hinterland von diesem Hafenort Ephesus war eine römische Provinz, die Asien hieß. Möglicherweise war dieses die erste Fläche unserer Erde, die so hieß, und dann später wird auch das weitere Land Kleinasien genannt worden sein und auch dann der Kontinent, der sich dann dahinter erstreckt. Also, Paulus nimmt sich Zeit, hier das Evangelium zu verkünden. Er scheint in Ephesus selbst zu bleiben. Aber wer geht dann hinaus? Wie kommt es, dass die ganze Gegend, das ist eine große Gegend, hinter Ephesus, die römische Provinz Asien, wie kommt es, dass diese ganze Gegend durchtränkt wird vom Evangelium? Wenn es heißt, Paulus nahm die Jünger beiseite, dann wird er sie unterwiesen haben und einige von diesen werden dann vielleicht hinausgegangen sein, um diese Botschaft weiterzutragen. Sie werden es nicht an sich haben halten können. Sie mussten hinausgehen. Und andere, die eingeladen worden waren oder einfach so den Arbeitsplatz verließen und während der Mittagspause dort die Vorträge von Paulus sich anhörten, die werden zum lebendigen Glauben gekommen sein, ihre Götzen weggeworfen haben, denn in Ephesus gab es Götzendienst. Da war eins der sieben großen Wunder der damaligen Welt, das Standbild der Diana, und sie war eine hochverehrte Göttin. Und da wurden Götzen hergestellt von einem Schmied, und die wurden angebetet. Und diese haben sie dann weggeworfen und sind dann weitergezogen und haben von Jesus geredet. Dass Geschäftsleute, zum Beispiel Philemon von Kolosse, man kann das annehmen, dass Philemon ein Geschäftsmann war, der von dort, vom inneren Land, noch jenseits von der Provinz, nach Ephesus reiste, weil das die große Stadt war, um dort Handel zu treiben, seine Waren zu verkaufen. Wenn er zum Beispiel ein Schafhirt oder ein Eigentümer von Schafherden war, wird er vielleicht seine Wolle dort verkauft haben und dann wieder nach Hause gereist sein. Aber inzwischen dürfte er Paulus gehört haben. Wir wissen, dass Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen war. Und Paulus war ja nicht nach Kolosse gekommen. Wo wird dann Philemon Paulus getroffen haben? Möglicherweise in Ephesus. Und es wird auch andere gegeben haben, die von der Provinz in die Großstadt gekommen sind und dann dort das Evangelium gehört haben. Also, Menschen dürften von Ephesus ins Inland gereist sein und Menschen von dort zur Großstadt. Die, die von Ephesus hinausgehen, sind schon Christen. Und sagen es anderen, die von dorthin in die Stadt kommen, die werden in Ephesus Christen. Und dann gehen sie wieder hinaus und erzählen es anderen. Und in 2 Jahren ist eine ganze Provinz evangelisiert. Nicht, dass jeder nun den Herrn gefunden hat, aber das Evangelium erreicht die ganze Gegend. So hat man evangelisiert. Man nimmt die Gelegenheiten wahr, wo man sie findet, wie auch Jesus, vor dem Menschen zu sprechen, aber die Einzelnen müssen es dann auch weitertragen. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. So habe ich es einmal in einem Missionshaus gelesen auf einem kleinen Brett. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionsfeld. Und wenn das der Blick ist, den Christen haben, dann kann in kurzer Zeit sehr viel geschehen. Dann kann der Heilige Geist wirken. Also, es sind Menschen zum Glauben gekommen in Ephesus, es sind Menschen gekommen zum Glauben gekommen an den verschiedenen Orten im Hinterland. Was macht man jetzt mit diesen Leuten? Genau das, was Paulus mit den Christen in Ephesus getan hat. Er hat sie unterwiesen. Sie müssen weitergeführt werden, ins Wort geführt werden, gelehrt werden. Sie müssen lernen zu beten, die Bibel zu lesen, zu glauben, zu vertrauen. Und wenn das der Blick ist, den Christen haben, dann kann in kurzer Zeit sehr viel geschehen. Dann kann der Heilige Geist wirken. Also, es sind Menschen zum Glauben gekommen in Ephesus, es sind Menschen gekommen, zum Glauben gekommen an den verschiedenen Orten im Hinterland. Was macht man jetzt mit diesen Leuten? Genau das, was Paulus mit den Christen in Ephesus getan hat. Er hat sie unterwiesen. Sie müssen weitergeführt werden, ins Wort geführt werden, gelehrt werden. Sie müssen lernen zu beten, die Bibel zu lesen, zu glauben, zu vertrauen, einander zu lieben, miteinander zu lieben, zu leben. Besonders zweierlei ist da wichtig in dieser Unterweisung. Erstens, dass ein junger Christ es lernt, alleine mit Jesus Christus zu leben. Paulus legt großen Wert auf den Glauben. Ein junger Christ muss auf die Beine kommen. Er muss genährt werden mit dem Wort Gottes. Er muss lernen, alleine zu beten, viel zu beten. Er muss lernen, stark zu werden, sodass er nicht immer abhängig ist von der Freundschaft und Hilfe anderer. Er muss bereit sein, für Jesus zu leben, egal was um ihn her geschieht. Er muss stark werden, wenn andere ihn auf dem Arbeitsplatz verlachen. Er muss stark sein, auch wenn andere Christen neben ihm umkippen. Er muss stark sein für Jesus, egal was andere um ihn her machen. Er geht seinen Weg für Jesus Christus. Man darf nicht immer warten, auf was die anderen machen in der Gemeinde oder in der Schar der Christen. Er muss seinen Weg gehen in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Er muss lernen, allein zu stehen. Denn wir haben nicht immer Menschen um uns her, an die wir uns lehnen können. Aber dann hat es auch eine andere Seite. Wenn man nur lernt, alleine zu gehen, dann kann man allerdings ein Einzelgänger werden. Es braucht die Gemeinschaft. Ein junger Christ muss lernen, in Leibgemeinschaft zu leben. Was ist Leibgemeinschaft? Das ist die Gemeinschaft der Christen, die ja ein Leib sind. Gemeinde Jesu ist Leib Jesu Christi. Und wir sind eins voneinander. In Römer 12 sagt Paulus, wir sind Glieder voneinander. Und diese Christen müssen lernen, miteinander zu leben. Was heißt es, Kontakt miteinander zu haben? Nicht nur in den Versammlungen, sondern dazwischen. Zu wissen, wir sind ein Leib in Christus. Zu wissen, wir gehören zusammen, wir stehen zueinander, wir lieben einander, wir wollen einander dienen, wir wollen einander mitnehmen. Da haben die 12 Männer, die Jesus begleiteten, eine ganze Menge zu lernen gehabt. Sie mussten lernen, ihren eigenen Stolz abzugeben. Das war ja ein Problem unter ihnen. Da konnten sie sogar zanken, wer unter ihnen der Erste sei, der Größte. Und dann musste Jesus ihnen zeigen, dass der, der bereit ist, runterzusteigen und den anderen zu dienen, den anderen die Füße zu waschen, ihnen zu helfen, dass der in den Augen Gottes, und darauf kommt es an, der Größte ist. Aber ich will nicht höher sein als der andere. Nein, gerade in Römer 12 sagt Paulus, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das muss gelernt werden in der Begegnung miteinander. Was habe ich nicht alles lernen müssen im Umgang mit anderen Menschen? Zuerst ist man ein dynamischer junger Christ, aber dann höre ich eines Tages von denen, die mich umgeben, der Herbert ist stolz. Das wusste ich nicht. Aber einerseits, obwohl es mir nicht ganz angenehm war, war ich dankbar, dass ich einmal erfahren hatte, wie ich aussehe vor den anderen. Nun, dann kann man das ins Gebet nehmen, Buße tun und dann neue Schritte tun. Das braucht es in der Begegnung miteinander. So, jetzt gehen wir zu Römer Kapitel 12 und sehen uns dieses Miteinander ein wenig näher an. Römer 12, Vers 1. Zuerst spricht Paulus den einzelnen Christen an, aber dann wird er gleich kommen zu diesem Miteinander. Ich rufe euch also auf. Was soll das also? Paulus hat nun zu diesem Zeitpunkt 11 Kapitel geschrieben in seinem kleinen Büchlein, das nach Rom gehen soll. Es ist ein Brief aber es ist auch ein kleines Büchlein, das seine Lehre, sein Evangelium darlegt. Er hat geschrieben von seinem Wunsch, nach Rom zu kommen. Er hat geschrieben vom Wesen seiner Botschaft. Es geht darum, dass alle Menschen, Heiden, Juden, Fromme, Böse, alle Sünder sind, egal wo sie sind, wer sie sind. Sie sind alle verlorene Sünder, bis in Kapitel 3 hinein. Und dann spricht er von der großen Gnade, die uns geworden ist über das Blut Jesu Christi, wodurch wir dann auch frei geworden sind vom Gesetz. Und das Evangelium, das Paulus verkündet, heißt, nicht durch Werke, dass wir etwas leisten und fromm würden sein, sondern einfach durch die Vergebung Gottes erreichen wir Gnade und Gerechtigkeit vor Gott. Und dann zeigt er, wie man Sieg haben kann über die Sünde und wie die Sünde immer noch wie ein Schwergesetz in unserem Leben ist. Aber der Heilige Geist ist stärker, Römer 8, der uns Sieg geben kann über diese Sünde. Aber der Heilige Geist hilft uns auch, wenn wir einfach körperlich von Natur aus, weil wir noch in diesem Leibe sind, schwach sind. Immerhin ist unser Leib mit in Leidenschaft gezogen worden, als Gott im Garten Eden einen Riss durch die Welt zog. Der Tod, die Schwachheit, zog ein in unseren Körper. Und Paulus sagt, auch wenn wir den Heiligen Geist haben, auch wenn wir schon wiedergeboren sind, auch wenn wir Christen sind, der Körper hat sich nicht verändert. Der ist so geblieben, der ist noch nicht neu geboren, aber er soll neu geboren werden. Er soll frei werden von diesem Gesetz der Vergänglichkeit. Im zweiten Teil, im mittleren Teil von Römer 8, führt er das aus. Und dann zeigt er ab Vers 28, wie gewiss unser Heil ist, wie fest wir sind in Jesus Christus und dass rein nichts uns trennen kann von dieser Liebe Gottes in Christus Jesus. Dann fühlt er sich gedrungen, noch eine grundsätzliche Erklärung abzugeben, denn er weiß ja um sein eigenes Volk und sein Volk will ja immer die Sachen Gottes, die Dinge Gottes etwas anders auffassen, als sie ursprünglich gemeint waren. Jesus musste da manches zurechtrücken im Denken der Juden und Paulus muss das ebenfalls. Und so erklärt er, warum nun Jesus das richtige Evangelium, die Sache um Jesus das richtige Evangelium ist. Und es ist nicht so, wie man früher meinte, dass man einfach durch das Gesetz nun zu Gott käme. In den Kapiteln 9, 10 und 11 versucht er nun zurechtzurücken. Manche meinen, er würde die Frage beantworten, bestimmt Gott den Menschen zur Rettung und wer würde Ja sagen? Nein, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, kann der Mensch Gott lenken und bestimmen? Kann der Mensch zu Gott kommen und Bedingungen stellen und sagen, schau einmal, hier habe ich so viel geleistet, du musst mir jetzt so viel geben? Man kann nicht mit einem gleichsam jüdischen Handel zu Gott kommen und sagen, so und so. Nein, sagt Paulus, du musst mit leeren Händen kommen. Du hast nichts zu bringen. Und wenn du nicht so kommst, gehst du verloren. Und dann spricht er davon, am Ende von Kapitel 9, dass der größere Teil des Israel-Volkes so denken wird und verloren gehen wird. In Kapitel 10, sie haben nicht gefunden, was sie suchten. Kämen sie doch zu Jesus, er würde ein Ende von dieser Situation machen und sie könnten sofort gerecht werden. Und dann schüttet er gleichsam sein Herz aus und sein Verlangen in diesen Kapiteln. Und er sagt, er betet für sein Volk. Oh, dass es doch gerettet werden könnte. In Kapitel 11 weist er dann den Weg in die Zukunft und zeigt uns, wie es noch einmal werden wird. Auch die, die heute noch zögern und dagegen sind, wenn solche noch am Ende der Tage am Leben sind, ganz Israel wird gerettet werden. Also, es gibt eine Hoffnung, sagt er. Und jetzt sagt er in Kapitel 12, Vers 1, ich rufe euch also auf. Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzubringen, angesichts dieses großen, barmherzigen Gottes, der für alle Menschen, Sündermenschen in der Welt, ein Heil zu Wege gebracht hat und der so viel Geduld hat mit uns, auch mit einem Volk Israel, der so viel Gnade zur Verfügung stellt. Kapitel 5. Wo die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Es gibt keine Sünde, für die es nicht eine noch größere und stärkere Gnade gäbe, sodass man sie überwinden könnte. Gottes Gnade kann vergeben und Sieg geben über diese Kräfte, diese bösen Kräfte in unserem Leben. Ich rufe euch auf, bringt euren Körper Gott dar. Der ist nicht gerettet, der ist nicht bekehrt, der will oft nicht mitmachen. Paulus schreibt an die Korinther in Kapitel 9 des ersten Briefes, ich nehme meinen Leib und ich boxe ihn, ich schlage ihn. Du musst jetzt, du bist mein Sklave, du willst nicht aufstehen, du willst jetzt nicht mitkommen, du bist müde. Dir ist nicht danach, jetzt Zeuge zu sein. Du denkst, es ist warm draußen, über die Mittagszeit. Nein, ich gehe jetzt hin und predige, du wirst mitkommen, ich brauche dich. Ich brauche einen Mund. Ich brauche Arme. Ich brauche einen Körper, um die Botschaft darzulegen. Komm. Und er nimmt seinen Leib und er muss ihm gehorchen. Ja. So müssen wir lernen. Wir müssen unseren Leib unter die Herrschaft Gottes stellen, denn der Leib muss gebraucht werden, um Gott zu dienen. Sonst können wir es nicht tun. Wir tun es mit dem Leib. Mit unserem Munde, mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserem ganzen Wesen. Bringen wir unseren Leib Gott dar, tun wir es immer wieder. Immer wieder, wie in Kapitel 6. Stellen wir unseren Leib, keine Glieder, in den Dienst der Sünde. Eure Leiber darzubringen als ein lebendiges, heiliges und Gott angenehmes Opfer. Euer vernünftiger Dienst für Gott. Das ist nur vernünftig, das ist nur logisch. Das ist der richtige geistliche Dienst. Den Körper Gott darbringen. Das ist der erste Aufruf. Jetzt kommt der zweite Aufruf. Und passt euch nicht der Zeit dieser Welt an. Die Welt hat ihr Wesen. Sie kennt Jesus Christus nicht. Und weil sie nicht Jesus Christus kennt, wird ihr Leben unabhängig von Gott gelebt. Und so entwickelt sich eine Kultur, eine Lebensweise ohne Gottes Einfluss. Und das ist nicht der Weg Gottes. Euer Leben sollte vom Evangelium geprägt sein, von der Botschaft von Jesus Christus. Diese Lehre, diese Wahrheit führt er ganz besonders aus in Titusbrief. Da haben wir die Ethik, die praktische Lebensweise, die Frömmigkeit, die vom Evangelium geboren wird, die von da ausfließt, wie das aussieht, wenn Christen praktisch im Alltag leben. Hier sagt er einfach, passt euch nicht der Welt an. Was das heißt, das muss man dann erfahren und sehen, was das Evangelium ist. Das ist nicht so einfach. Daran muss man ein Leben lang arbeiten. Wie zeigt sich das Evangelium im Alltag? Passt euch nicht der Zeit dieser Welt an, sondern, und jetzt kommt der dritte Aufruf, werdet umgeformt. Werdet umgeformt. Wer soll umgeformt werden? Die Brüder. Das schließt die Schwestern ein, das heißt alle Christen. Alle, die die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben in Christus Jesus, die sollen umgeformt werden. Aber sind sie nicht schon umgeformt? Sind sie nicht schon wiedergeboren? Dann sind sie doch schon neu geworden. Warum ruft er sie jetzt auf, noch einmal umgeformt zu werden? Weil das nicht von heute auf morgen so schnell alles geht. Innerlich ist das neue Leben eingekehrt, weil Jesus da ist und er ist das ewige Leben. Der Heilige Geist ist da und er ist das Leben. Und so hat man das Leben. Aber meine Lebensweise muss umgeformt werden. Erwarten wir nicht zu viel von jungen Christen. Wenn Sie jemanden prüfen, zur Taufe bringen wollen, passen Sie auf, dass Sie nicht zu viel erwarten. Es muss zu sehen sein und zu hören sein, dass er Christ ist. Aber ein jeder von uns hat zu wachsen bis sein Lebensende. Und so werden wir aufgerufen, ständig umgeformt zu werden von dem, das wir waren. Wir sollen ja nicht so sein wie die Menschen in der Welt. Wir sollen anders geformt werden. Unser Denken, unser Handeln soll anders werden. Werdet umgeformt wie? Wie wird das Leben anders? Hier, durch den Kopf. Das kann vielleicht fremd klingen. Aber dadurch, sagt Paulus, geht es. Durch Erneuerung eures Denksinnes. Warum so? Weil die Botschaft Gottes der Schlüssel ist. Das Evangelium, das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes kommt durch das Ohr oder durch das Auge, wenn wir es lesen in der Bibel, hinein in unser Denken. Wir hören es und nehmen es wahr. Und hier in unserem Denksinn muss es bejaht werden, muss es überdacht werden. Man muss darüber nachsinnen, was heißt das? Und dann muss man bereit sein, neu zu denken, neu zu sprechen, neu zu handeln. Es beginnt beim Denken. Und wissen Sie, manche von uns sind denkfaul. Wir möchten das gern den anderen überlassen. Wir möchten das gern den Sonntagsschullehrern überlassen. Oder denen, die hier am Wort predigen, die sollen das uns einfach so sagen, dann werden wir es schon wissen. Oder der Gemeindeleitung oder vielleicht gerade dem Ältesten, dem Ersten. Nee. Die sind nicht die, die alle Arbeit tun müssen. Die sollen uns helfen. Epheser Kapitel 4. Gott hat eingesetzt Hirten und Lehrer, um die Heiligen, die Christen, zum Werk des Dienstes zuzubereiten. Der Dienst wird von jedem getan. Von jedem von uns. Was immer auch. Wir sind Leib. Nicht nur einige Glieder arbeiten, alle Glieder haben Anteil, jeder arbeitet. Und jeder muss jetzt umgeformt werden, sodass er fähig wird, Jesus zu dienen. Zunächst einmal muss der Wille Gottes erkannt werden. Für die Kolosser betet er, dass sie erfüllt werden von der Erkenntnis seines Willens. Wenn man von Alkohol voll ist, dann bestimmt der Alkohol das Wesen, das Verhalten des Menschen. Wenn man vom Geist erfüllt ist, dann bestimmt der Geist uns. Wenn man von Jesus erfüllt ist, dann bestimmt Jesus uns. Wenn man vom Wort Gottes bestimmt ist, dann bestimmt das Wort Gottes uns. Wenn man voll ist der Erkenntnis des Willens Gottes, dann weiß man, wie zu handeln. Da fängt's an. Aber jetzt muss man prüfen. Es liegt nicht alles auf der Oberfläche. Es liegt im Wort Gottes, aber wir müssen ein wenig graben. Wir müssen studieren. Wir müssen viel lesen und studieren und fragen, wie ist es da gemeint? Was ist der Wille Gottes? Aber wir müssen zunächst Nein sagen zur Welt und das Evangelium bedenken, das Wort Gottes, damit wir prüfen können. Werdet erneuert, umgeformt durch die Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Zuerst muss man ihn wissen, um ihn tun zu können. Der gute Wille und angenehme, er ist nicht schwer, er ist angenehm. Es ist schön, die Wege Gottes einzuschlagen. Und vollkommene, nichts ist daran auszusetzen. Denn, jetzt begründet er seinen Aufruf, ich sage einem jeden unter euch, keiner ist ausgenommen in Rom, ich kenne euch nicht alle, aber was ich jetzt sage, gilt jedem, jeder bringe seinen Körper, jeder verlasse die Welt, jeder Fange an zu denken im Rahmen des Wortes Gottes und lerne zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Ich spreche zu jedem, keiner ist ausgenommen. Kein Christ, ob das der Kleinste ist, sobald er bekehrt ist, soll er wissen, dies gilt ihm. Ich sage einem jeden von euch, was oder wie, durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Es ist Gnade da. Er zeigt das an seinem eigenen Beispiel. Wenn er jetzt fordert von ihnen, tut dieses, dann sagt er, ich muss es auch tun. Aber es ist genug Gnade da. Durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt. Wollen Sie den Willen Gottes erkennen, dann werden Sie einmal runterkommen müssen von Ihrem hohen Ross. Wissen Sie, im Gespräch mit Gläubigen stelle ich immer wieder fest, Widerstand. Man will einfach nicht. Man ist nicht fähig zu Gesprächen. Mich nimmt das etwas Wunder, aber es sollte nicht, es ist das Herz des Menschen. Können Sie mit Menschen sprechen? Können Sie ein vernünftiges, ruhiges Gespräch führen mit einem, der ganz anders denkt als Sie? Im Leib Christi denken wir nicht alle gleich, weil wir noch alle dabei sind, umgeformt zu werden. Und der eine ist da und der andere ist da. Haben wir Geduld miteinander? Und versuchen wir herauszufinden, warum er so denkt? Und lernen wir uns selbst einmal in Frage zu stellen. Vielleicht habe ich nicht die Wahrheit gepachtet. Vielleicht habe ich zu lernen. Lernen wir das. Das kann man. Paulus musste das lernen. Petrus musste das lernen. Jakobus und Johannes mussten das lernen. Die haben manchmal lange gebraucht. Petrus war schon lange Apostel. Und dann sagt Paulus zu ihm, du Petrus, da an der Stelle handelst du verkehrt. Und Petrus schreibt später in einem Brief, der viele Christen erreichte. Das ist Gottes Wort, was Paulus schreibt, und das ist gut. Bitte verdreht das nicht. Und das bezieht sich auf den Galaterbrief ebenfalls, wo er das sagt. Ja. Wollen wir uns selbst immer wieder demütigen? Petrus sagt, demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes. Ein wenig Grammatik. Einige von uns haben ein bisschen Schwierigkeit damit. Wir hatten heute ein bisschen Grammatik während des Tages. Erster Fall, zweiter Fall, dritter Fall, vierter Fall. Der, der es dem, den, wenn es männlich ist. Ich werde euch nicht zu lange aufhalten, keine Angst. Aber die Hand, der Hand, der Hand, die Hand. Die Hand tut dieses. Dies ist der Finger der Hand. Sie gehört der Hand. Die Hand Gottes, der widerstanden wird. Das ist der dritte Fall. Aber die Hand, das heißt, wenn es heißen würde, demütigt euch unter die Hand Gottes, würde heißen, ich muss erst unter die Hand kommen. Was ist der Unterschied zwischen in dem Haus und in das Haus? Ich gehe in das Haus, aber ich bin in dem Haus. Das eine Mal geht man da hinein und das andere Mal ist man drinnen. Das ist wichtig, meine Geschwister. Was sagt Petrus eigentlich? Nicht demütigt euch unter die Hand Gottes, und wenn es in Ihrer Bibel so heißt, dann streichen Sie es aus und schreiben Sie der. So ist es im Grundtext. Demütigt euch unter der mächtigen Hand. Nicht die Frage, wohin, sondern wo bin ich? Ich bin schon unter der Hand Gottes. Die Hand Gottes ist schon auf mir. Sie schützt mich. Und sie will mich bewahren. Wissen Sie, was ich, Herbert Janssen, tendiere zu tun? Immer wieder merke ich es. Dann will ich größer werden, größer und größer, ja. Mein Selbstimage, das inzwischen ein gutes deutsches Wort geworden ist, kommt aus dem Englischen, das will sich vergrößern. Und dann stellen wir uns vor, ich hätte einen Rahmen, ein Bild von mir selbst und das Bild will, der Kopf will in diesem Rahmen wachsen, bis er den Rahmen sprengt. Und dann muss Jesus mit seiner Hand kommen und mit mich wieder in den Rahmen hineinbringen. Junge, du bist nicht so groß. Da drückt er ein bisschen, ja. Und dann sagt Petrus, mach nur mit. Demütige dich unter dieser Hand Gottes. Du bist schon darunter, du brauchst nicht lange dich anzustrengen, darunter zu kommen. Sie ist schon auf dir. Sie drückt schon. Sie will dich nach Hause bringen, wo du hingehörst. Demütigen wir uns doch. Alle von uns, jeder von uns kann sich noch mehr demütigen und neu fragen, Herr, was willst du mir hier sagen? Niemand halte mehr von sich, denn zu halten sich gebührt. Gott schenke uns eine richtige Selbsteinschätzung. Und wenn wir uns selbst richtig einschätzen lernen, dann wird es leichter sein, den anderen richtig einzuschätzen. Richtige Selbsteinschätzung ist Demut. Richtige Nächsteneinschätzung, Einschätzung des Bruders und der Schwester, ist Sanftmut. Bin ich demütig, dann kann ich auch sanftmütig sein und mit dem anderen umgehen. Dann wird das anders aussehen. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich erhöhe und dann so ein bisschen draufgeben will. Und dann mit einmal mahnt der Heilige Geist und sagt, halt, halt, zurück, zurück. Da kommt eine Wolke am Horizont auf. Ja, Herr, da muss man sich demütigen. So beginnt es im Dienst. Der Leib wird dargebracht. Man sagt ein grundsätzliches Nein zum Wesen der Welt ohne Jesus. Man wird erneuert in dem Begegnung mit dem Wort Gottes, in seinem Denken. Man prüft, was der Wille Gottes ist. Und dann will man wissen, was der Wille Gottes ist, aber das beginnt dann damit, dass man bereit ist, sich zu demütigen. Jetzt kommen wir zu Vers 4. Nein, wir sind noch nicht so weit. Vers 3, merke ich. Sondern, dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. Wissen Sie, eine falsche Haltung, zu viel von sich zu halten, ist eine kranke Haltung. Da kränkelt es im geistlichen Leben. Da braucht es himmlische Medizin. Eine gesunde Haltung einzunehmen, wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. Ah, das ist wichtig. Soll der Dienst in der Gemeinde unter Gläubigen stattfinden, dann braucht es Vertrauen in drei Richtungen. Und jeder hat nun ein gewisses Maß. Hier geht es nicht um Glauben an Gott für das geistliche Leben. Hier geht es Vertrauen oder Glauben. Man kann es so oder so übersetzen. Ich habe Vertrauen übersetzt. Sie haben wahrscheinlich Glauben in Ihrer Bibel. Jeder von uns hat, was den Dienst betrifft, nur ein gewisses Maß an Vertrauen. Wenn wir aufgerufen werden oder es wird uns nahegelegt, etwas zu tun, dann ist die Frage, kann ich das oder kann ich das nicht? Nach allen diesen Jahren, wenn ich aufgerufen werde, etwas zu tun, zum Beispiel, ich interessiere mich furchtbar sehr für die Musik. Und da kann es sein, dass ich eingeladen werde, einen Chor zu dirigieren. Aber wenn das zu schnell kommt, dann weiß ich schon, nein, ich brauche doch ein wenig Übung und so weiter. Ich würde es sehr gern tun und es juckt eigentlich in den Gliedern, aber ich muss lernen, Nein zu sagen. Oder es kann etwas sein, das ich überhaupt nicht kann. Und dann sage ich zu den Brüdern, nein, das kann ich nicht. Bitte erwarten Sie nicht zu viel. Ich habe nicht das Vertrauen, dass ich das tun kann. Und ich habe es auch nicht zu Gott, weil es mir nicht schenkt. Man kann nicht Gottvertrauen haben dort, wo er es nicht so führt. Es muss eine Aufgabe sein, die von ihm ist. Natürlich, wenn ich weiß, ich kann es nicht, aber ich weiß, der Herr hat es für mich bedacht, dann natürlich kann ich ihm vertrauen, dass ich das tue. Aber darum geht es hier nicht. Hier geht es um Aufgaben, die feste Aufgaben sind. Wir brauchen Vertrauen zu Gott, der uns Gaben und Aufgaben zuteilt. Wir brauchen Vertrauen zu uns selbst. Wir müssen wissen, was wir können und nicht können. Und drittens, wir brauchen Vertrauen zueinander. Ich finde es so wunderbar, wenn ich in Russlands deutschen Gemeinden herumkomme, dass so großes Vertrauen in junge Menschen gelegt wird. Das habe ich immer wieder gemerkt. Das finde ich gut. Manchmal denke ich, die Alten treten zu schnell ab. Nun, es ist zu begrüßen, dass sie nicht gerade festhalten wollen, aber wir brauchen den Rat und die Weisheit der Alten und auch noch gerade im Dienst. Da bin ich in einer Gemeinde weiter im Nordosten des Landes und da ist ein junger Gemeindeleiter, aber neben ihm sitzt oder steht oder ist da in der Gegend ein älterer Bruder, der Gemeindeleiter war, und er unterstützt ihn. Die zwei arbeiten wie ein Team zusammen. Wunderbar. Es ist wie wenn Paulus die Aufgaben an Timotheus hätte weitergegeben, aber er ist noch in der Gegend und dann kann er Timotheus immer wieder stützen. Das ist schön. Also haben wir Vertrauen zueinander. Der Herr kann das schenken. Und wollen wir nicht zu schnell mit Misstrauen kommen. Ein Maß des Vertrauens zuteilt, denn gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, nicht aber alle Glieder dieselbe Funktion, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben, verschieden nach der uns gegebenen Gnade. Zweierlei ist uns gegeben, dreierlei eigentlich. Jeder von uns hat eine Gnadengabe. Zu dieser Gnadengabe gehört Gnade. Und Kraft der Gnadengabe und der Gnade haben wir Vertrauen, dass wir das tun können. Vertrauen zu Gott und dann auch dadurch gerade Vertrauen zu uns selbst. Und nun können wir dienen. Aber passen wir auf, der Satz ist noch nicht zu Ende. Er begann schon früh. Und hier kommen wir, denke ich, zurück auf Vers 3. Und das will hier nachwirken. Es heißt, ein jeder halte nicht zu viel von sich selbst, sondern was sich gebührt. Und jetzt sagt Paulus, wenn Weissagung, eine Art Verkündigung, so habe man eine gesunde Haltung gemäß dem entsprechenden Verhältnis des Vertrauens. Du hast eine Gnadengabe, denke nicht mehr als das von dir selbst, aber auch nicht wenig. Demgemäß habe Vertrauen. Aber du kannst vielleicht eine andere Gnadengabe haben. Vielleicht ist es die Gnadengabe des Dienens. Dann ringe, damit du eine richtige Haltung hast in dieser Hinsicht. Jeder Dienst mit jeder Gnadengabe soll in rechter Demut, in rechtem Vertrauen zum Herrn geschehen. Wenn es der Lehrende ist, im Lehren. Wenn es der Aufrufende ist oder der Tröstende, dann im Aufrufen und Trösten. Der Mitteilende, der weitergibt, finanziell oder andere Gaben, habe es, es sei bei ihm in der Einfalt. Der Vorstehende irgendeines Werkes, einer Tat oder in der Gemeinde, im Fleiß, der hat Verantwortung. Er muss fleißig sein, aber das geht. Der Barmherzigkeit Übende in der Freundlichkeit. Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Das ist der Saft im ganzen Getriebe. Gott hat uns Liebe gezeigt, Vers 1, und Kraft dieser Liebe, dieser Erbarmungen bringen wir unser Leben dar und fangen an zu dienen. Und jetzt hat uns Paulus so die Gestalt gezeigt, wie das aussieht, mit Gaben zu dienen, wie wir miteinander da weitergehen können. Und nun fügt er noch einmal hinzu, in der Begegnung miteinander, die Liebe sei ungeheuchelt. Und jetzt will ich uns verraten, wie das im Grundtext heißt. Das ist nicht ein abgeschlossener Satz, sondern der Satz geht weiter bis zu 13. 9 bis 13, ein Satz. Die Liebe sei ungeheuchelt, während ihr das Böse verabscheut. Kennen Sie Hass? Meine lieben Geschwister, wenn Sie lieben, müssen Sie hassen. Wenn Sie Gott lieben, müssen Sie das andere, das ihm nicht gefällt, hassen, verabscheuen. Können Sie das? Oder spielen Sie mit diesen Dingen? Während ihr dem Guten anhangt, anhängen, sich ganz dafür einsetzen, in der Bruderliebe zueinander freundlich seid. Es gibt eine Bruderliebe, die ist noch gerade so über Wasser zu halten. Ja, Bruder und so weiter. Freundlich. Ich selbst muss mich darin üben. Ich bin ein trockener Typ. In der Ehrerbietung einer dem anderen vorangeht. Schnell sein, dem anderen den Vortritt zu gewähren. Im Fleiß nicht säumig seid, alles dies in Liebe. Dies ist alles, sind alles Situationen, in denen die Liebe ungeheuchelt sein soll. Die Liebe sei ungeheuchelt im Fleiß. Wenn man, dann soll man nicht säumig sein, wirklich fleißig sein. Die Liebe sei ungeheuchelt, während ihr im Geist brennend seid. Im Heiligen Geist brennen, nicht abkühlen. Die Liebe sei da, wenn ihr zur rechten Zeit Sklavendienst leistet. Sklavendienst. Wir Christen sind Sklaven voneinander. Nicht sage ich zu dir, du bist mein Sklave. Nein, ich sage zu dir, ich bin dein Sklave. Ich will bereit sein, dir zu dienen. So ist unser Dienst gekennzeichnet. Leider geht das manchmal unter in den Übersetzungen. Aber wieder jetzt etwas anderes. In der Hoffnung euch freut. Die Liebe sei ungeheuchelt, nicht so tun als ob. Wirklich echt sein, in der Hoffnung auf Gott, in der Hoffnung auf das Kommen Jesu, euch freut. Bei Bedrängnis ausharrt. Da will es manchmal ernst werden, aber da soll die Liebe nicht kalt werden, kühl werden. Beharrlich seid im Gebet, mit Liebe. Anteil nehmt an den Nöten der Heiligen, in Liebe. Euch der Gastfreundschaft befleißigt. Wollen wir da nicht müde werden, immer bereit seine Liebe andere in unser Leben hineinzunehmen, nicht nur in die Wohnungen, sondern in unser Leben. Komm, ich will mit dir beten. Komm, ich will mit dir eine Strecke gehen. Öffnen wir unser Leben für andere. Wir sind ein Leib, wollen wir zusammengehen. Wir haben Gaben, Fähigkeiten, jeder von uns. Aber es braucht ständig neue Gnade, um mit diesen Fähigkeiten Gott in Demut und zu seiner Ehre zu dienen. Wo es Möglichkeiten gibt. Heute fragte jemand, ja, wie soll das aussehen? Das weiß ich nicht immer. Es gibt so viele Gelegenheiten, tausende von Gelegenheiten, dem Herrn zu dienen. Halten wir nur die Augen auf und machen wir es, wie Salomo sagt, wo deine Hand etwas zu tun findet, tu es. Ja. Und dann werden wir auch bald, denke ich, unsere Spur finden, wo wir dann ständig einen Dienst ausüben können. Aber passen wir auf, wenn wir einen regelrechten Dienst haben, dann müssen wir immer bereit sein, auch einmal etwas anderes zu tun. Ich muss bereit sein, das Alltäglichste zu tun. Da haben wir ein schönes Beispiel von dem großen Missionar Hudson Taylor. Der war von China gekommen und war in Urlaub. Und reiste herum und war wohl auch in die Vereinigten Staaten eingeladen worden und war dort unterwegs. Und dann hat er schon schnell rausbekommen, dass im Hotel dort die Bediensteten die Schuhe nicht putzten, wie das in anderen Gegenden in Europa oder sonst wo der Fall war. Heute ist es auch nicht mehr so. Heute muss man schon selbst die Schuhe putzen. Aber es gab eine Zeit im vorigen Jahrhundert, wo die Dienstmägde und die anderen, die Bediensteten im Hotel, die haben das gemacht. Und auch in einer Wohnung hat man manchmal seine Schuhe für die Nacht außerhalb der Tür gestellt und dann hat man die geputzt und am Morgen waren die schön. Das war ein Dienst am Gast. Nun war man im Hotel und die Brüder, die Hudson Taylor begleiteten, haben ganz schön, wie üblich, ihre Schuhe vor die Tür gesetzt, in der Erwartung, sie würden am Morgen geputzt sein. Und in der Tat, sie waren geputzt. Nur Hudson Taylor hat es getan. Ja. Er wusste, das werden die nicht machen. Aber da hat er schnell den Diener gespielt und hat die alle schnell geputzt. Und die waren so froh, dass die Sache erledigt war. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es je rausbekommen haben. Hudson Taylor war Missionar, der Leiter einer Missionsgesellschaft. Aber er blieb nicht nur auf dem Weg, er war bereit, jeden Dienst zu tun, wenn es da Gelegenheit gab. Wollen wir uns Gnade geben lassen, unseren Platz zu finden, aber immer wieder auch einen neuen Platz zu finden, wo der Herr das so führt. Vergessen wir nicht, unser Herr verließ seinen Thron, legte seine himmlischen Kleider auf die Seite, so wie er es damals am Passafest tat. Als er das letzte Mal mit seinen Jüngern tat, er legte sein Obergewand auf die Seite, gurtete sich mit einem Tuch, mit einem Trockentuch, und dann hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Wir wollen bereit sein, den kleinsten Dienst zu tun in der Nachfolgeschaft unseres Herrn Jesu Christi. Und jetzt wollen wir den Herrn um die Gnade bitten, das zu tun und den Weg ihm nach einzuschlagen, der ihm Ehre bereiten wird. Und eines Tages wird er uns zu uns sagen können, das war recht so, du guter und getreuer Knecht. Das möge der Herr schenken. Amen. Wir stehen auf. Seien Sie so frei und fangen Sie ruhig an.